Elfmeter für Sporting Lissabon. Dinis läuft an, schießt und Schulze hält! Ulrich Schulze hält! Ist denn so etwas möglich?
Unser Trainer Heinz Brühl hat immer gesagt, ihr seid meine Diamanten, ihr müsst nur noch geschliffen werden.
Ja,
wir müssen einen Augenblick unterbrechen und hier erstmal diese Freudengesänge mit erleben.
Neues vom Krügelplatz Spezial. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast zum 50. Jahrestag des Europacup-Sieges. Heute die erste Runde im Europacup, der Pokalsieger.
Hallo zum MDR Sachsen-Anhalt Spezialpodcast anlässlich des 50. Jubiläums des Europapokalsieges des 1. FC Magdeburg 1974. Wir werden Runde für Runde noch einmal beleuchten, immer mit Gesprächspartnern, die damals dabei waren. Mein Name ist Guido Hensch, ich war damals 5 Jahre alt, aber mein Gast, der war mittendrin. Heute zur ersten Runde sage ich herzlich willkommen Axel Till.
Recht schönen guten Tag.
Axel, ich finde, wir sollten das aber ein bisschen stilecht machen, also wenn schon, denn schon. Bitte, Herr Kapellmeister. Was macht das mit dir?
Das ruft Erinnerungen hervor. Ja, das war damals unsere Hymne.
Wann ist die mal gespielt worden?
Och, des Öfteren.
Bei besonderen Gelegenheiten.
Naja, sicher.
So wie heute, ne? Ja, also Ende Juli hast du deinen 70. Geburtstag gefeiert. Bist damit ja einer der Jungspunte der 74er Mannschaft. Lass uns mal so in die Zeit so ein bisschen reinkommen. Wie war das damals mit der Hierarchie in der Mannschaft? Musstest du da wirklich so die Wasserflaschen und die Bälle schleppen oder wie ging es damals zu bei euch in der Mannschaft?
Genau so war das. Ja, man lacht heute drüber, aber wie gesagt, als ich in die Mannschaft gekommen bin, ich war absolut der Jüngste, da wurden mir solche Aufträge noch erteilt und ich habe die auch dankbar angenommen, muss ich ehrlich dazu sagen.
Ja.
Das haben wir dann später auch an die Jüngeren weitergegeben.
Hm. Gab es auch manchmal so richtig doofe Sachen, wo sie dich dann so ja, wirklich veräppeln wollten oder nee?
Ach nee, ich denke mal nicht. Also dazu hatten sie auch zu viel Respekt und sie wussten ja, dass auch die Jungspieler brauchen und sie wollten uns in dem Fall auch nicht so doll verärgern, glaube ich.
Wie war das damals? Also wie bist du zum FCM gekommen? War da quasi dein Weg schon so ein bisschen vorprogrammiert aufgrund deines Vaters oder wie ging das so los mit dem Fußball bei dir? Bist du dann zum FCM gekommen?
Ja, das ist absolut auch durch meinen Vater gekommen. Ich meine, ich bin in Lemsdorf geboren damals und mein Vater war Sektionsleiter bei der BSG Motor Mitte und das hat sich zwangsläufig ergeben, dass er mich oft zu Fußballspielen mitgenommen hat. Und so wie ich zu Hause war, wurde der Ball rausgeholt und dann ging es auf die Straße. Und wie gesagt, das war so mein Anfang als Straßenfußballer. Und dann sagte mein Vater, ja, du musst mal irgendwann noch ein bisschen organisiert spielen. Und du fängst mal bei Motor Mitte an. Und da habe ich damals bei Motor Mitte unter Heinz Brauer in der dritten Knaben begonnen. Das nennt sich jetzt ja alles anders, von A, B, C, D, E, F, G. Und damals hieß es dritte Knaben und da habe ich noch mit meinem Bruder zusammengespielt, der 3 Jahre älter war, wie gesagt, und die ganzen Lemsdorfer und Sudenburger Jungs. Und so hat sich das weiterentwickelt und 1965 wurde dann der 1. FC Magdeburg gegründet. Und die Fußballsektion von Motor Mitte Magdeburg wurde dann zusammengeschlossen mit der Fußballsektion vom SC Magdeburg. Und daraus entstand eben der 1. FC Magdeburg. Also kann man sagen, war ich von Anfangsstunde dabei.
Hm. Wie muss man sich das vorstellen? Also als du Straßenfußballer warst, habt ihr da wirklich so, ich sag mal, irgendwo die Jacken auf der Erde geschmissen? Oder wie haben eure Tore ausgesehen? Wo habt ihr gebolzt so ein bisschen?
Genau so war das. Entweder hatten wir irgendwo eine Wiese, wo 2 künstliche Torpfosten gesetzt wurden. Oder wir haben auf dem Trockenplatz gespielt, wo die Trockenständer standen. Die nutzen uns dann als Tore. So sind wir da groß geworden. Und das war Wahnsinn. Und aus der Schule gekommen, Mappen in die Ecke. Und dann ging's los, draußen auf der Straße, ja.
Als du dann sozusagen im Männeralter warst, ging der Weg ja dann wirklich gleich ziemlich steil bergauf. Ihr wart 72 DDR-Meister, 1973 seid ihr dann nur Dritter geworden, 8 Punkte Rückstand auf Dresden, 5 auf Jena. War da dieser FDGB-Pokalsieg mit diesem 3:2 über Lok Leipzig für euch, sag mal, ein Trostpreis?
Was heißt Trostpreis? Letztendlich hat unser Märchen damit begonnen, wenn man es so will. Ja, das waren damals schon verrückte Zeiten. Ich habe mein erstes Punktspiel in der Saison 70-71 gemacht. Das war das letzte Punktspiel gegen Chemie Leipzig. Das wurde im Germer Stadion ausgetragen. Und da sagte mir vor dem Spiel mein damaliger Trainer Hans Kapitza, ich war ja für die Junioren eigentlich nominiert, du brauchst dich heute nicht umziehen, du spielst heute in der ersten Mannschaft. Das war natürlich für mich wie ein Donnerschlag. Und dann in die andere Kabine, wo schon die Männer saßen. Ja, wie gesagt, und dann eben guten Tag, Herr Sparwasser, guten Tag, Herr Zapf, guten Tag, Herr Seguin, Tag, Herr Abraham. Ja, setz dich hin, junger Bengel, du spielst heute bei uns, mach dir keinen Kopf, es wird schon alles werden. Und Heinz Krügel hat mich dann noch gleich so eingestimmt. Und ich habe da das letzte Spiel gemacht, ich bin in mein Leben gelaufen und das hat der Trainer sicherlich auch mitbekommen. Und aufgrund der Tatsache hat er mich dann eben auch im Kader der ersten Mannschaft gelassen.
Aber wie kam das, dass ihr, nachdem ihr 72 Meister geworden seid, dann doch, ich sag mal, 8 Punkte Rückstand gegen Dresden, das hat euch doch sicherlich trotzdem gewurmt, ne?
Ja, sicherlich hat uns das gewurmt, aber man muss auch sehen, dass wir zu dem Zeitpunkt noch eine sehr junge Mannschaft waren. Und wie gesagt, für mich war das ja auch wie ein Märchen. Ich habe dann meine erste volle Serie 71-72 gemacht, da sind wir gleich Meister geworden. Und das ist ja wirklich wie im Traum, das kann man über eine Dauer eben auch nicht durchhalten. Und aber der Trainer hat immer zu uns gestanden, hat gesagt, sein berühmter Ausspruch, ihr seid alles meine Diamanten, ihr müsst nur noch geschliffen werden. Ich denke mal, er hat uns dann in den nächsten Jahren noch geschliffen, so wie er es wollte, und da haben sich die Erfolge dann noch eingestellt.
Du hast ja schon gerade gesagt, der FDGB-Pokalsieg, das war sozusagen dann der Grundstein für euren Triumph. Dann kam diese Auslosung und da wurde für euch NAC Breda aus dem Topf gefischt. Wie habt ihr, ich meine, heute kriegt man alles sofort mit, wie habt ihr davon erfahren und konntet ihr dann irgendwas mit dem Namen, mit dieser Mannschaft anfangen?
Ja, wir wussten ja, wann immer Auslosung ist. Das war ja auch meist an irgendeinem Freitag. Und da haben wir auch unten gesessen im Grubestadion und haben dann auch gelauscht, na, wen erwischt oder wen kriegen wir. Und NAC Breda war für uns damals eigentlich ein unbeschriebenes Blatt. Für uns war es erstmal gut, dass wir nicht gleich so einen großen vor die Nase bekommen haben. Es war eine Mannschaft aus dem kapitalistischen Ausland, das war auch nicht schlecht. Wir hatten wieder eine schöne Reise vor uns, weil wir sehr ungern gegen Mannschaften gespielt haben, die aus dem sozialistischen Ausland kamen, weil die auch genau wussten, worum es geht. Und da hat auch jeder um sein Leben gespielt. Und bei den anderen, da hat man immer so den Eindruck, ja, sie sind zwar Profis, aber sie nehmen die Sache vielleicht doch nicht so ganz ernst.
Jetzt haben wir auch so einen kleinen Bildungsauftrag, ne? Und dann habe ich nochmal so gedacht, bei dem Namen NAC Breda, was mag denn dahinter stecken? Ich frage dich mal, weißt du es? Ich habe mal nachgeguckt.
Herr Google weiß halt alles, aber ich habe eigentlich noch nicht nachgeguckt. Ne?
Also tatsächlich steht der Name NAC für Noad Advendo Combinatie, und das ist eine Kombination von Kürzeln der beiden Vorgängerclubs dieses Vereins, und da steht Noad für niemals aufgeben, immer weitermachen, und Advendo für angenehm durch Unterhaltung und nützlich durch Entspannung. Also ich weiß nicht, waren wahrscheinlich irgendwelche Tonclubs oder was auch immer. Aber auch mal schön zu wissen.
Hört sich gut an.
Ja. So, also es ging dann für euch nach Rotterdam, weil Breda liegt 50 Kilometer vor Rotterdam. Ich weiß nicht, ob die damals kein richtiges Stadion hatten. Wie kam das? Weißt du das noch?
Warum? Das war nicht europapokaltauglich, das Stadion.
Okay, also es ging dann für euch nach Rotterdam. Hinspiel im Kolb, 0-0 vor 6.000 Zuschauern, überschaubar. Was ist dir da noch so im Gedächtnis geblieben von diesem Spiel, von dieser Tour?
Das war auch mein erstes Europapokalspiel, unser erster Auftritt in dieser Runde. Und wir hatten uns auf alle Fälle vorgenommen, das Spiel dort nicht zu verlieren. Dass es nicht zu mehr gereicht hat, war uns letztendlich nachher auch eigentlich Schnuppe. Wir wussten, wir haben kein Tor kassiert. Es gab ja noch die Auswärtstorregel und. Und wir haben gesagt, wenn wir sie im Grubestadion empfangen, dann machen wir die Sache zu Hause klar.
Also breite Brust schon bei euch.
Breite Brust.
Ja, und dann soll ja auch da dieser legendäre Satz irgendwie von Trainer Heinz Krügel gefallen sein, so nach dem Motto, schaut euch mal richtig um, wir kommen nochmal wieder, nämlich zum Finale. Wie war das? In welchem Zusammenhang? Wie hat er das denn?
Ja gut, er hat in der Spielvorbereitung schon darauf hingewiesen, hat gesagt, strengen Sie sich bitte an, Sie sehen heute, wo wir spielen, und Sie wissen alle, dass das Finale auch in diesem Stadion stattfinden wird. Ja gut, das war sicherlich nochmal ein zusätzlicher Anreiz, weil es war ein sehr schönes Stadion, muss ich ehrlich sagen. Und jeder von uns hat so heimlich auch geliebäugelt, vielleicht schaffen wir es mal, bis hierher wieder ins Endspiel zu kommen.
Ach doch schon, ja. Also das war ja durchaus sicher, jetzt nicht einfach so dahergesagt.
Nee, er sagt, gucken Sie sich das genau an. Wir wollen hier wieder her. Mhm. Und letztendlich ja, man konnte es noch nicht voraussehen, aber er hat recht behalten.
Ja, hast du ja gerade schon gesagt, ihr habt euch immer gefreut, wenn es ins kapitalistische Ausland ging. Wie muss man sich so eine Auswärtstour damals vorstellen? Also was war da so drumherum? Konntet ihr auch irgendwie noch ein bisschen rechts und links gucken? War da ein bisschen Zeit? Was habt ihr mit dem Geld angefangen? Wie war das so, wenn ihr auf Reisen wart?
Ja gut, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, das waren immer ganz gute Reisen. Ihr wisst ja damals, wie es in der DDR aussah und jeder war mal im Intershop, wenn er irgendwo mal Westgeld hatte. Und wir hatten eben das Glück, auch rauszukommen. Wobei ich auch sagen muss, wir hatten noch nie große Spitzel bei uns oder sowas. Wir haben uns ziemlich frei bewegen können. Der Ablaufplan war meistens so, dass montags dann Abflug war, mal, ja, aus Berlin selbstverständlich, und dann immer in die jeweiligen Städte. Und dort bekamen wir dann unser Tagesgeld, also ein Taschengeld von 10 D-Mark pro Tag. Kann man sich ausrechnen, 3 Tage oder maximal 4, also 40 Mark. Ja, da war nicht viel mit anzufangen. Aber man hat eben auch viel gesehen und konnte sich mal mit dem einen oder anderen dort in diesen Ländern austauschen. Wie gesagt, das war auch ziemlich locker. Wir hatten unsere Freizeit und hatten dann eben auch unsere Trainings, die dann auch angesetzt waren. Und wie gesagt, ich kann mich auch nicht erinnern, dass mal jemand von uns republikpflichtig geworden ist. Hm.
Musstet ihr so als Gruppe zusammenbleiben oder konntet ihr so auch so in kleinen...
Es konnte jeder unternehmen, was er wollte. Der eine hat sich kulturelle Sachen angeschaut, die anderen waren mal hier, mal da. Also wie gesagt, das waren ja alles auch interessante Städte und wir waren in lockeren Grüppchen unterwegs und hatten dann immer unsere festen Termine, wann wir zurück sein mussten.
Hast du dir dann immer irgendwelche Mitbringsel von den Partien, irgendwas Kleines irgendwie mitgenommen? Oder hast du irgendwas von diesem Hinspiel damals?
Von Breda?
Naja?
Kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Wir waren damals auch alle sehr große Musikfans, muss ich ehrlich sagen. Und für uns waren da Schallplatten wichtig, die wir mitnehmen konnten. Und das war schon eine schöne Sache.
Was war der da so? Die Purple-mäßig drauf? Oder?
Ja, ich war mehr der ruhigere Typ. Ja, die anderen waren schon auch in diese Richtung. Ja, Bee Gees war für mich immer so ein bisschen, aha, das war auch etwas sanfter.
Aha. Das hast du gesagt, 10 Euro pro Tag. Was habt ihr denn mit dem Geld dann gemacht?
Ja, Mensch, ein kleines Mitbringsel für die Kinder zu Hause, für die Frau eine Kleinigkeit, viel mehr war es ja dann auch nicht.
Okay. Dann gab es das Rückspiel. Wie war da der Matchplan? Gab es da irgendwas Spezielles oder hat man das gemacht wie immer? Also war ein Europapokalspiel genauso wie Oberliga-Alltag in der Vorbereitung oder hat man da doch mal irgendwie was anderes gemacht?
Gut, in der Vorbereitung hat sich das nicht viel genommen. Also der Trainer hat ja auch alles analysiert, ausgewertet, unsere Stärken und Schwächen im ersten Spiel, uns konkret vor die Nase gehalten und wir haben gesagt, wir werden noch vieles besser machen im Rückspiel. Wir kannten den Gegner und die kannten sicherlich unsere Heimstärke noch nicht und das haben wir dann noch zum Ausdruck gebracht während des Spiels.
Wollte ich gerade sagen, das war ja sicherlich auch eine ganz andere Spielvorbereitung, als wie man sie heute sozusagen kennt. Ja, da klappst du das Internet auf, siehst von jedem alles. Wie war das damals? Habt ihr da eigentlich auch irgendwie Videos gehabt oder hat sich irgendwo der Trainer irgendwo schlau gemacht und hat euch was erzählt und das war's?
Der Trainer hat sich oft schlau gemacht, ja. Das kannten wir alles noch nicht. Wenn man heute sieht, welcher Staff an diesen Mannschaften heute hängt, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und bei uns gab es wirklich 3, 4 Personen. Das waren unsere Bezugspersonen, Trainer, Co-Trainer, selbst Masseur, Mannschaftsarzt. Mehr gab es nicht zu dem Zeitpunkt. Und ja, wenn man das mit heute vergleicht, ist eben ein riesengroßer Unterschied. Das ist Wahnsinn. Wir wurden auch ordentlich auf die Spiele vorbereitet, aber dann eben nicht mit großen Videoanalysen. Der Trainer hat uns die Schwächen und Stärken aufgezeigt vom Gegner, an unsere Stärken appelliert. Und wir haben es versucht, auf den Platz umzusetzen.
War er wirklich eher so, dass er gesagt hat, wir wollen unser Spiel spielen, wir sind stark genug, wir machen das? Oder hat er schon immer bei den Gegnern gesagt, wow, passt mal auf, da und da haben die wirklich... Also war das mehr auf den Gegner immer getrimmt, diese Spielvorbereitung? Oder mehr doch einfach so, ihr wisst, was ihr könnt, zeigt das?
Ich glaube, die zweite Geschichte trifft eher zu bei uns. Er hat uns stark geredet. Vom NAC Breda wussten wir ja auch nicht allzu viel. Sicherlich wurden dann auch die Punktspiele mit herangezogen, die Mannschaft gemacht hat. Aber letztendlich hat er sich auf unser Hinspiel bezogen und hat uns so stark gemacht, dass er eben gesagt hat, die Mannschaft ist hier schlagbar, ihr müsst daran glauben. Ihr seid alle individuell stärker als jeder einzelne Gegenspieler. Bloß das müsst ihr auf dem Platz umsetzen. Und das waren so seine Worte vom Spiel.
Das Rückspiel war dann am 3. Oktober 1973, Mittwochabend, so wie das damals üblich war. 25.000 Zuschauer im Grube-Stadion und dann trafen ausgerechnet die Jüngsten, nämlich Martin Hoffmann und du. Weißt du noch da, wie diese Treffer irgendwie gefallen sind oder hat man das irgendwann vergessen?
Ich glaube, ich habe es jetzt auch irgendwo ein bisschen verdrängt. Ich weiß noch, dass ich ein Tor geschossen habe, ja. Aber wie gesagt, es ist jetzt ja 50 Jahre her und das ist, ja, es kam so viel zusammen in der Zeit, da erinnert man sich nicht mehr haargenau an jede Kleinigkeit.
Aber muss ja dann dein erster Europapokaltreffer auch gewesen.
Das war er, ja.
Aber war bestimmt ein super Tor.
Ja, sicher.
wie wurden damals solche Erfolge gefeiert? Klang das in der Kabine vielleicht so?
Super, jetzt spielen wir da! Wie ist unsere Form? Wie ist unser Schlachtruf?
Isco, Eierbacke, Frikassee, Schuss, Pumster,
genau so klang das und das war unser Schlachtruf. Das ist heute noch unser Schlachtruf, wenn wir uns dann alljährlich zu unserem Treffen zusammenfinden, was immer am 8. Mai stattfindet.
Wo kam der her? Wer hat den kreiert?
Eigentlich, ja, am Anfang hieß es ja Sudenburger, wie stehen wir da? Das wurde dann ja umgedichtet auf Magdeburger, wie stehen wir da? Also wird sein Grundstein irgendwo auch im Germerstadion gelegen haben. Ich weiß es nicht genau, aber wir haben es dann so gemacht und der Schlachtruf hat uns, also zumindest in meiner aktiven Zeit beim Club, immer verfolgt.
Wer hat ihn angestimmt, der Mannschaftskapitän oder wer da?
Oft der Mannschaftskapitän und letztendlich auch derjenige, der nach dem Nichtschützen war.
Wenn du jetzt auf diese Truppe damals so schaust, also man sagt ja, Spieler haben meist irgendwelche Rituale, andere sagen auch Marotten. Wie war das so bei euch? Gab es da auch so Jungs, die irgendwas Spezielles immer gemacht haben, so abergläubisch waren?
Was heißt Marotten, ja. Es ist ja jetzt auch viel geredet worden, auch über mich, weil ich eigentlich so immer ein Typ war, der hat sich nicht viel sagen lassen. Und damals war bei uns ja absolut striktes Rauchverbot. Aber bei uns waren es ungefähr 50% der Mannschaft, die vor jedem Spiel unbedingt nochmal einen rauchen mussten. Und da kamen natürlich in den Toiletten ziemlich viele Qualmwolken hoch. Und das war eigentlich immer so das Ritual, was dann auch andere Mannschaften gesagt haben, als die Jenländer zum Beispiel bei uns war. Bei euch kann man ja wirklich die Toilette nicht betreten, da kommt man ja vor Qualm nicht zurecht. Ja, ich sage, warte mal ab, was draußen auf dem Platz passiert. Das ist das Entscheidende.
Mit wem hat man sich damals immer so ein bisschen Sprüche geliefert? Gab es da so ein paar Spezies dann?
Nein, das kam auch teilweise durch die Auswahlmannschaften. Wir haben uns ja wirklich in allen Auswahlmannschaften gut verstanden, ob das eine U-Mannschaft war oder die Nationalmannschaft. Da waren dann irgendwelche Feindlichkeiten nicht zu spüren. Da verstanden sich alle. Und wie gesagt, es waren ja auch fünf Kerle von den anderen Mannschaften dabei. Und aus dem Grunde war man eigentlich so mit jedem richtig gut im Kontakt.
Mhm. Aber so bei Ritualen, da fällt mir nur so ein, es gab ja diesen legendären Cocktail von Heinz Krügel. Wann wurde der immer verabreicht?
Der wurde meistens vor Heimspielen verabreicht. Wir sind ja dann kaserniert worden, sagt man heute so. Das heißt also, wir sind nach Dreibachen gefahren, da hatten wir eine Unterkunft, kleine Holzhütten, wo wir dann zu dritt oder zu viert teilweise drin geschlafen haben. Und der Trainer hat dann abends immer nochmal zu sich eingeladen, er hat im Hauptgebäude gewohnt. Und da standen dann schon so 15 Gläser mit Rotwein und einem gerührten Ei drin. Trinken Sie das und Sie werden morgen laufen wie die Götter. Das war so sein Spruch und wir haben es getrunken und manchmal hat es geklappt mit dem Laufen und manchmal nicht so.
Aber war zumindest legales Doping.
Das war legales Doping, ja.
Vielleicht wirklich einfach mal so zu den Schuhen. Man stellt sich ja irgendwie so vor, also ich hatte ja damals, glaube ich, anfangs mal irgendwelche tschechischen schwarz-roten Stofffußball.
Botas oder Batas,
also, ja. Wie war das? Was hattet ihr da für Schuhe? Wo kamen die her?
Nee, vielleicht muss ich noch ein bisschen ausholen. Als ich noch, sag ich mal, im Kindesalter war oder im Schüleralter, da habe ich mir weiße Streifen auf meine Schuhe gemalt mit Farbe, damit ich drei weiße Streifen hatte. Das war ein Adi. Das hat allerdings nur für ein Spiel gehalten, weil wir meistens unten in der Salzmannstraße gespielt haben, auf dem Hartplatz. Aber ich hatte zumindest mal Adi das an, selbst angemalte. Nein, ich habe mir dann damals in der Jugend, wir sind ja mal deutscher Jugendmeister geworden mit dem Club, oder DDR-Jugendmeister, Und im Vorfeld hatte ich Verwandtschaft im Westen und mein größter, seligster Wunsch war mal, Adidas-Schuhe zu bekommen. Und letztendlich haben meine Tante und mein Onkel mir diesen Wunsch erfüllt und hatten mir mal ein paar Adidas geschickt. Mit denen habe ich dann in der Jugend gespielt. Später bei den Herren war es natürlich so, dass nach und nach auch Adidas bei uns Einzug gehalten hat, ob es über Trikots ging, beziehungsweise Schuhe. Die großen Clubs bekamen dann schon was, allerdings natürlich auch nur auf Zuteilung und die Schuhe, die mussten dann schon ein Weilchen reichen. Aber bei den Adidas-Sachen zum Beispiel wurden die weißen Streifen weggelassen. Ja, ich stand zwar innen Adidas, aber wir haben ohne Streifen gespielt. Das war dann schon zu Herrenzeiten, war das schon so, dass die guten Mannschaften in der DDR auch damit ausgestattet wurden.
Vielleicht doch eine Frage noch, wenn der FCM es schaffen würde, mal ein richtig schickes Museum zu machen. Was könntest du dabei stören? Was hast du so Tolles oder was würdest du dann nicht hergeben?
Ja, ich habe zum Beispiel mein Trikot noch von 1974 vom Endspiel. Damals war es ja bei uns noch gar nicht so, dass es mit dem Trikottausch so war, wie es vielleicht heute ist oder sonst. Und ich habe mir so gedacht, behältst du das mal als kleines Andenken und habe es mir dann noch gleich in die Tasche gesteckt. Und es hängt heute in meinem Flur eingerahmt. Und da bin ich natürlich besonders stolz drauf und das würde ich auch, glaube ich, nicht hergeben. Ich würde es leihweise mal weggeben, aber dann eben, wenn es nur hochprozentig versichert ist.
Okay.
Ja, ansonsten kommen natürlich viele Kleinigkeiten zusammen, Wimpel, Bilder und, was man so im Laufe der Zeit auch gesammelt hat. Ich habe zu Hause also einen riesen Koffer liegen mit solchen Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, ja, die man sich dann vielleicht alle Jahre mal rausholt und dann nochmal drüber schaut und da kommt doch die eine oder andere Erinnerung nochmal hoch.
Ja, wie oft werdet ihr oder wirst du jetzt speziell in diesen Tagen, Wochen, Monaten immer angesprochen auf dieses Jubiläum?
Ja, gut, es spricht sich ja auch rum und man merkt und die Fangemeinde ganz Magdeburg fiebert da auch mit und das finde ich auch toll. Denn es ist ja eine richtig gute Tradition und wie gesagt, ja, so wie dich jemand erkennt, wird man natürlich darauf angesprochen, wie war auch damals und ja, und es sind aber sehr viele junge Leute, die kennen es wirklich nur vom Hörensagen, dann von Opa oder Oma, die einen dann noch eher kennen als die ganz Jungen, ja.
Abschließend vielleicht noch eine Frage, du hast ja zwischendurch dann wirklich eine Weile den Ball nicht mehr angerührt, aber in letzter Zeit hast du wieder Lust verspürt, ne?
Ja gut, ich muss dazu sagen, ich bin ja auch nicht von Verletzungen verschont geblieben. Ich habe also zwei neue Hüften, rechts und links. Dann waren beide Achillessehnen gerissen. Die Doktoren haben mich eigentlich so gut zusammengefügt, dass ich mir das einfach nochmal zugetraut habe, in der Traditionsmannschaft noch ein bisschen mit rumzukicken. Wobei ich eben sagen muss, mein Laufradius beschränkt sich da doch einigermaßen. Also der Mittelkreis ist bei den Spielen meins und die Jungs, die dann noch mit mir auflaufen, die helfen mir natürlich ganz toll und spielen für mich mit.
Vielleicht musst du doch mal wieder so ein Rotwein mit Ei trinken. Ja, ich würde sagen, dann sind wir durch mit dieser ersten Runde. Ich sage danke, Axel Töll, alles Gute für dich.
Keine Ursache, bitte.
In der zweiten Runde traf dann der erste FC Magdeburg auf Banik Ostrava und davon handelt dann unsere nächste Podcast-Folge.
Neues vom Krügelplatz Spezial. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast zum 50. Jahrestag des Europacup-Sieges. Und in der nächsten Folge das Achtelfinale im Europacup der Pokalsieger.